SRF 1.
Punkt halb eins. Hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Für FATCA. Der Bundesrat unterstützt die USA dabei, bei ihren Bürgern weltweit Steuern einzutreiben. Gegen Staus. Der Bundesrat will Engpässe auf den Schweizer Autobahnen beseitigen. Stellen weg. Wegen des starken Frankens streicht Stadler Rail 60 Arbeitsplätze. Um 13 Uhr Bio boomt. Doppelt so viele Biobetriebe wie letztes Jahr. Mehr verkaufte Bioprodukte im Detailhandel. Tagesgespräch zu Bio im Trend mit Martin Bossart von BioSwiss um 1. Rendezvous heute mit Simon Loy. Guten Mittag. Nun zu Bettina Studer. Sie hat die Nachrichtenübersicht.
Ab nächstem Jahr müssen ausländische Banken den US-Steuerbehörden sämtliche Konten melden, welche amerikanische Steuerzahler im Ausland besitzen. Dies betrifft auch die Schweizer Finanzinstitute. Nun hat der Bundesrat die Botschaft verabschiedet, welche die Unterzeichnung des sogenannten FATCA-Abkommens vorsieht. Damit kann das Parlament das Abkommen behandeln. Laut dem Bundesrat erleichtert der vorliegende Vertragsentwurf mit den USA den Schweizer Banken die Umsetzung der neuen US-Steuergesetze. Österreich und Luxemburg, die letzten Bastionen gegen den automatischen Informationsaustausch zwischen den Staaten und deren Steuerbehörden, wanken. Luxemburg will ab 2015 den automatischen Informationsaustausch innerhalb der EU aufnehmen, das sagte Ministerpräsident Jean-Claude Juncker im Parlament. Und der österreichische Bundeskanzler Werner Faymann hatte gestern angekündigt, er sei für Verhandlungen über einen intensiveren Austausch von Daten ausländischer Anleger bereit. Engpässe auf dem Schweizer Nationalstraßennetz sollen beseitigt werden. Dafür stehen insgesamt 5,5 Milliarden Franken zur Verfügung. Von diesem Geld möchte der Bundesrat nun 1 Milliarde Franken für 3 Ausbauprojekte in den Kantonen Solothurn, Zürich und Genf ausgeben. Mit weiteren knapp 3,2 Milliarden sollen Projekte in den Regionen Basel, Bern, Genf, St. Gallen, Winterthur sowie am Flughafen Zürich finanziert werden. Das ist der zweiten Programmbotschaft zur Beseitigung der Engpässe auf dem Nationalstraßennetz zu entnehmen, die der Bundesrat heute in die Vernehmlassung gegeben hat. Das Ausnutzen von Insider-Informationen im Finanzbereich ist in der Schweiz vom 1. Mai an für alle strafrechtlich verboten. Der Bundesrat hat auf diesen Zeitpunkt das revidierte Börsengesetz in Kraft gesetzt. Insiderhandel und Marktmanipulationen jeglicher Art werden zudem für alle Marktteilnehmer aufsichtsrechtlich untersagt, wie es in der Mitteilung des Finanzdepartements heißt. Ausnahmen sind in der ebenfalls revidierten Börsenverordnung abschließend aufgeführt. Die Generalversammlung der Zürcher Privatbank Julius Baer hat den Vergütungsbericht abgelehnt. Der Entscheid habe nur konsultativen Charakter und sei für die Bankleitung nicht bindend, heißt es in einer Mitteilung der Bank. Der Verwaltungsrat wolle geeignete Maßnahmen treffen, um an der nächsten Generalversammlung ein positives Resultat zu ermöglichen, teilt Julius Baer weiter mit. Der starke Franken führt zum ersten Mal zu einem Arbeitsplatzabbau beim Schienenfahrzeughersteller Stadler Rail. Am Standort Altenrhein im Kanton St. Gallen würden 60 von 960 Stellen gestrichen, teilt der Konzern mit. Dabei handelt es sich vor allem um Temporärstellen. Als Gründe für den Stellenabbau nennt Stadler Rail zudem die Schuldenkrise in Europa sowie die Abnahme von Aufträgen. Weltweit hat der Konzern etwa 3.500 Angestellte. Die Westschweizer Bauerngewerkschaft Unitaire ist gegen die Landwirtschaftspolitik des Parlaments. Unitaire hat deshalb ein Referendum lanciert, mit dem die Agrarbeschlüsse für die Jahre 2014 bis 2017 verhindert werden sollen. Unitaire sieht die Ernährung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln gefährdet. Die Agrarpolitik müsse dafür sorgen, dass die Bauern ihre Aufgabe im Dienste der Gesellschaft erfüllen könnten, argumentiert die Welsche Bauerngewerkschaft. Der Vorstand des Schweizerischen Bauernverbands hingegen empfiehlt, auf ein Referendum zu verzichten. Der vom Abstieg bedrohte Eishockey-Verein Langnau trennt sich sofort von Trainer Alex Reinhardt. Dieser werde beurlaubt, heißt es in einer Mitteilung. Für die restlichen Spiele der Saison übernimmt der bisherige Sportchef Köbi Köllicker das Traineramt. In der laufenden Liga-Qualifikation gegen Lausanne liegt Langnau mit 1:2 Siegen zurück und bangt deshalb weiterhin um den Verbleib in der Nationalliga A.
12.35 Uhr, gleich mehr zum FATCA-Abkommen. Was will es, was soll es, was bringt es den USA, den Schweizer Banken und öffnet es dem automatischen Informationsaustausch Tür und Tor? Dann Milliarden Franken für Flaschenhälse, mehr zu den Autobahnausbauplänen des Bundesrats. Die vielleicht letzten Tage von Corippo, das die munzige Tessiner Gemeinde soll fusioniert werden. Die 12 Bewohnerinnen und Bewohner haben das letzte Wort. Schließlich, wenn Staaten töten lassen.
Wir denken, dass die Todesstrafe auch missbraucht wird als politisches Instrument, als Machtinstrument der Repression, um die Opposition einzuschüchtern.
Hintergründe zur Henkerbilanz von Amnesty International kurz vor 1, jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 7.723 Punkten, plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.2197 Franken gehandelt, der Dollar zu 93,09 Rappen. Das Wetter, am Nachmittag ist es im Norden wechselnd bewölkt und es gibt lokale Schauer bei rund 12 Grad. In den östlichen Alpen und im Süden ist es meist trocken und trotz Wolkenfeldern ziemlich sonnig. Die Temperatur steigt auf 16 Grad. Morgen Donnerstag ist es beidseits der Alpen oft bewölkt und vor allem im Norden immer wieder nass. Tagsüber gibt es einige föhnige Aufhellungen. In der Nacht zum Freitag fällt verbreitet teils kräftiger Regen. Danach geht es mit typischem Aprilwetter weiter. Die Temperatur steigt auf 14 bis 18 Grad.
Das Steuergesetz FATCA kommt also vors Parlament. Man konnte ja schon viel darüber hören, lesen. Noch einmal kurz zur Verständlichkeit, Wirtschaftsredaktor Thomas Oberer. Was genau will das Abkommen?
Die USA wollen mit dem FATCA-Abkommen ausländische Banken zwingen, Konten von US-Kunden den amerikanischen Steuerbehörden zu melden. Das Ziel eben, kein US-Bürger auf der ganzen Welt soll weiter Steuern hinterziehen können. Deshalb haben die USA dieses Abkommen auch nicht nur mit der Schweiz, sondern eben mit allen Ländern weltweit abgeschlossen, in denen Banken aktiv sind. Der Zugang zu Bankkundendaten soll für die USA vereinfacht und erleichtert werden.
Die USA kommen also einfach an die Daten von US-Kunden, die ein Konto auf einer Schweizer Bank haben. Das klingt nach einer Lockerung. Wie weit ist dieses FATCA-Abkommen weg vom automatischen Informationsaustausch?
Also auf dem Papier ist es kein automatischer Informationsaustausch, denn die USA bekommen die gewünschten Daten nicht direkt geliefert. Faktisch entspricht es aber beinahe einem Automatismus. Wollen die USA gewisse Daten, so bekommen sie die, ob ein Kunde zustimmt oder nicht. Weigert sich ein Kunde, so werden die gewünschten Informationen auf der Grundlage der Amtshilfebestimmung im neuen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den USA und der Schweiz geliefert. Konkret heißt das, die USA bekommen alles, was sie wollen. Via Amtshilfeverfahren ist es einfach ein wenig umständlicher, aber im Resultat ganz ähnlich wie beim automatischen Informationsaustausch.
Wie unangenehm ist dieses FATCA-Abkommen eigentlich für die Schweizer Banken?
Sagen wir so, es ist ein saurer Apfel, in den die Schweizer Banken da beißen müssen, aber es bleibt ihnen nicht viel anderes übrig. Zwar geben sie gegenüber den USA das Bankgeheimnis mit FATCA auf, aber würden sie sich dem verweigern, würden sie den Zugang zum US-Finanzmarkt verlieren. Und dieser US-Finanzmarkt ist einfach immer noch der größte der Welt. Wer als mittlere bis große Schweizer Bank daran nicht mehr teilhat, der kann kaum überleben oder hätte es zumindest schwer. Denn ohne US-Zugang hat man als Bank einen Konkurrenznachteil. US-Kunden und deren Vermögen kann man nicht mehr betreuen. Und der Handel mit US-Aktien etc. der wäre auch weg.
Danke, Thomas Oberer von unserer Wirtschaftsredaktion. Nun ins Bundeshaus zu Elisabeth Pestalozzi. FATCA kommt also ins Parlament. Die USA, die wollen ja das Abkommen schon 2014 in Kraft setzen. Reicht die Zeit?
Nun, es dürfte zeitlich recht knapp werden, denn gegen FATCA kann theoretisch das Referendum ergriffen werden und zum Unterschriftensammeln müssten den Gegnern 100 Tage zur Verfügung stehen. Also rechnet man das durch, müsste das Abkommen vor Ende September durchs Parlament sein, damit es auf 1. Januar in Kraft treten kann. Doch ist FATCA bei den Parteien sehr umstritten und da kann es gut sein, dass es noch zu einem längeren Hin und Her zwischen den Kammern kommen kann. Einen leichten Spaziergang, muss man wohl sagen, hat das Abkommen also nicht vor sich.
Wie lauten denn die Positionen der Parteien in der Schweiz?
Ja, wenn auch ohne große Begeisterung zu FATCA, sagt die bürgerliche Mitte, also FDP, CVP, BDP und die Grünliberalen, sie sehen schlicht keinen anderen Weg und erachten die Nachteile für die Schweiz ohne Abkommen als sehr groß. Klipp und klar Nein zu FATCA sagen hingegen die SVP und die Grünen. Die SVP, weil sie grundsätzlich gegen Spielregeln sei, die ein anderes Land, in diesem Fall ist das die USA, der Schweiz aufzwingt. Die Grünen finden das Abkommen unnötig und hätten, wenn schon, dann lieber den automatischen Informationsaustausch. Spannend macht es in der ganzen Sache die SP. Sie hat sich bis jetzt noch nicht in die Karten blicken lassen, ob sie Ja oder Nein sagt. Sie hat den Bundesrat aufgefordert, dass er zusammen mit der Botschaft zu FATCA eine Strategie zum automatischen Informationsaustausch bringe. Die gibt es so bis jetzt nicht. Wenn die SP also konsequent ist, dann sagt sie Nein.
Heißt das, die Linke könnte die ganze Vorlage noch zum Absturz bringen?
Also wenn SP, Grüne und SVP tatsächlich Nein sagen würden, dann wäre das Abkommen vom Tisch. Allerdings würde ich das Zögern der SP noch nicht als richtiges Nein interpretieren. Die Sozialdemokraten haben in letzter Zeit immer wieder ihre Zustimmung zu Steuerfragen an Bedingungen geknüpft, in der Hoffnung, Zugeständnisse für ihre Anliegen herausholen zu können bei dieser Taktik. Doch hat die SP diese Taktik nicht immer bis zum Schluss aufrechtgehalten, sondern immer wieder auch zugestimmt, ohne dass all ihre Forderungen gänzlich auf erfüllt worden wären. Und so gesehen würde ich jetzt sagen, das Parlament wird FATCA genehmigen, wenn auch murrend und knurrend.
Wir beobachten mit Interesse. Das waren Einschätzungen von Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi. Danke ins Bundeshaus. Die USA bekommen via FATCA also schon bald umfangreiche Daten zu ihren Bürgern geliefert. Das will die EU auch. Sie fordert den automatischen Informationsaustausch innerhalb der EU, aber auch mit der Schweiz. Nur, was heißt das? Eine Definition dieses vielbeschworenen automatischen Informationsaustausches gibt es nämlich nach wie vor nicht. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
25 von 27 EU-Ländern tauschen bereits Bankdaten über ihre Bürgerinnen und Bürger untereinander aus, seit 2005. Nur bei genauerem Hinsehen fällt auf, dass dieser Datenaustausch sehr begrenzt greift, wie Hans-Joachim Jäger, Steuerfachmann des Beratungsunternehmens Ernst & Young, sagt.
Das ist nur ein Informationsaustausch bezogen auf eine ganz bestimmte Kategorie von Einkommen, nämlich nur auf Zinsen, Dividenden, Kapitalgewinne. Alles andere, was ich in meinem Heimatland in der Regel noch versteuern muss, wird von dem nicht beschlagen.
Nur Zinserträge werden also erfasst. Die Banken liefern die entsprechenden Daten von ausländischen EU-Kunden an eine zentrale Meldestelle im eigenen oder im Partnerland weiter. Es seien erhebliche Datenmengen, die so zwischen den EU-Staaten ausgetauscht würden, heißt es. Wie viel Geld das allerdings tatsächlich in die Staatskassen spült, dazu gibt es kaum Angaben. Das deutsche Finanzministerium etwa erläutert uns gegenüber, dazu würden keine gesonderten statistischen Angaben erhoben. Die Behörden können sich wohl aber darauf verlassen, dass der automatische Informationsaustausch auch präventiv wirkt und Steuerflüchtlinge abschreckt, weil sie ja wissen, dass die Zinserträge automatisch nach Hause gemeldet werden. Der Informationsaustausch über diese Zinserträge, der funktioniert in der EU. Manch einem Politiker schwebt wohl aber deutlich mehr vor, schätzt der Steuerexperte Hans-Joachim Jäger.
Wenn ich an einen automatischen Informationsaustausch denke, dann haben die Politiker im Hinterkopf, dass ich solche Daten bekomme, die mir helfen, in meinem Heimatstaat den Steuerpflichtigen richtig zu besteuern.
Dazu bräuchten sie umfangreiche Angaben, etwa zu Zinserträgen, Dividendeneinkommen, Kapitalgewinnen und anderem mehr. Ähnlich wie das bald schon die USA mit FATCA international einfordern werden. Weil das deutlich über den bisherigen EU-internen Datenaustausch hinausgeht, weckt das Begehrlichkeiten in der EU, vor allem gegenüber den beiden bisherigen Bankgeheimnisfestungen Luxemburg und Österreich. Die haben bisher nur Geld statt Daten geliefert.
Ich denke, die EU wird dort Druck auf diese beiden EU-Länder ausüben und sagen, ihr liefert den USA Daten, die wir in dieser Granularität auch gerne hätten, also liefert sie uns bitte auch.
Was für Daten das aber dann sind, muss die EU intern mit ihren 27 Staaten erst selber noch klären. Und letztlich wird sich wohl auch die OECD noch einschalten, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Sie ist das Gremium, das international gültige Richtlinien für einen globalen Bankdatenaustausch erlassen kann.
Sie hören die Mittagsinformationen von Radio SRF, 12:45. Der Verkehr auf den Autobahnen hat sich verdoppelt. Wo vor 20 Jahren noch ein Auto fuhr, fahren heute mindestens zwei. Und das gibt Staus, denen der Bundesrat den Kampf ansagt. Mit seinem Nationalstraßenprogramm will er die Engpässe beseitigen. 5,5 Milliarden Franken soll das kosten. Doch alle Staus werden damit nicht verschwinden und der Streit flammt wieder auf, wie viel Geld in die Straße soll und wie viel in die Bahn. Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher.
Auf 100 Kilometern Autobahn sollen Engpässe verschwinden. 5,5 Milliarden Franken will sich der Bund dies insgesamt kosten lassen. Ein Teil davon ist schon verbaut oder verplant. In einem zweiten Schritt will der Bundesrat nun 1 Milliarde Franken in Erweiterungen bei Meyrin, Herkingen und Winterthur investieren. Mit dem verbleibenden Geld sollen später Projekte auf den Achsen Genf, Bern, Zürich, St. Gallen und im Raum Basel finanziert werden. Aber es verbleiben am Schluss 430 Kilometer Nationalstraße, die laut Bundesrat ohne Gegenmaßnahmen ab 2030 regelmäßig überlastet sein werden. Die Pläne des Bundesrats freuen SVP-Nationalrat und Straßenlobbyist Ulrich Gierzendanne und ärgern ihn gleichzeitig.
Das reicht bei weitem natürlich nicht. Nord-Süd ist überhaupt nichts gemacht. Es zeigt sich jetzt ganz klar, wir brauchen einen Finanzierungsfonds für die Straßeninfrastruktur analog der Bahn.
Und in diesen Fonds müsse gleich viel Geld fließen wie bei der Bahn. Mindestens 2 Milliarden Franken jährlich festgeschrieben in der Verfassung. Wenn so ein Fonds komme, könne man mit ihnen auch über die Erhöhung der Autobahnvignette sprechen. Ohne nicht, sagt Ulrich Gierzendanner. Und er erinnert an die Freigiebigkeit des Ständerats. Der Ständerat will für den Ausbau der Bahn 6,4 Milliarden Franken einsetzen. Nur halb so viel hält der Bundesrat für sinnvoll.
Jetzt kommt die Retourkutsche. Jetzt müssen die Forderungen der Straße kommen. Das vergisst man immer. Die Straße zahlt 400 Millionen jährlich in den Agglo-Verkehr und 1,5 Milliarden über die LSVA an die NEAT.
Anders die Bahnlobby. Sie findet, dass bereits zu viel Geld für die Straße eingesetzt wird. In einer Initiative fordert sie, dass mehr Geld aus dem Straßentopf für den Ausbau der aus ihrer Sicht ökologischeren Bahn abgezweigt wird. SP-Nationalrat und VCS-Vizepräsident Roger Nordmann:
Wir sind einverstanden, die Straße zu unterhalten, aber nur sehr begrenzt auszubauen, weil mehr Straßen generieren letztlich mehr Verkehr.
Am Schluss wird wohl das Volk mitzuentscheiden haben, denn auf die VCS-Initiative folgt nun eine Initiative der Straßenlobby.
Die kleinste Gemeinde der Schweiz hat gerade mal 12 Einwohnerinnen und Einwohner. Sie liegt am Ende eines schmalen, geschlängelten Sträßchens im Tessin. Und es ist gut möglich, dass es sie ab nächster Woche gar nicht mehr gibt. Denn die Gemeinde Corripo liegt im Verzaskatal. Und dort stimmt man am kommenden Sonntag über eine Gemeindefusion ab. Tessin-Korrespondent Alexander Grass über einen Ort, an dem die Zeit stehen geblieben ist.
Das Wasser am Dorfbrunnen läuft, wie es das seit Jahrhunderten tut. Und in seinem Büro gleich nebenan hängt Gemeindepräsident Claudio Cetrini seine Fleecejacke über den Stuhl.
Di questi 12 residenti attualmente sono l'unico che va a lavorare.
Von den 12 Einwohnern sei er der einzige, der einer Erwerbsarbeit nachgehe, sagt der Waldarbeiter. 10 sind pensioniert, einer bekommt eine Invalidenrente. Seit 1979 ist Cetrini Gemeindepräsident und seit 1979 hat sich die Zahl der Einwohner in Corripo halbiert. Die meisten sind über 70 Jahre alt. Cetrini wünscht seinen Einwohnern, dass sie über 90 Jahre alt werden, denn sonst wird Corripo in 20 Jahren ausgestorben sein. Junge Familien kommen nicht, weil Wohnungen fehlen und nicht gebaut werden darf. Die Rustici sind eng und deren Renovation ist teuer. Jungbäume wachsen und zerstören Treppen aus tonnenschwerem Stein, die zu den Alpsiedlungen von Corripo hinaufführen. Diese Zeugnisse riesiger Mühsal der Vorfahren. Schettrini zählt auf, was zu tun wäre in der Gemeinde: Wasserversorgung und Kanalisation, Parkplätze vielleicht, Kostenpunkt 11 Millionen Franken. Die Steuereinnahmen betragen 55.000 Franken im Jahr. Die Glocke schlägt. Das elektrische Leitwerk ist erst zur Hälfte abbezahlt. Die letzte Glöcknerin war Claudio Schettrinis Mutter Gabriella, bis die Kraft in ihren Armen nicht mehr reichte.
50 anni fa bisognava aspettare magari 20 minuti per avere il pane.
Vor 50 Jahren, erinnert sie sich, habe man in der Schlange vor dem Verkaufswagen des Bäckers noch 20 Minuten warten müssen. Es habe einen kleinen Laden gegeben, das Restaurant, die Post, eine Schule.
C'erano molti gli uomini giovani andavano a lavorare come.
Viele Männer arbeiteten im Tal unten als Handlanger, als Maurer oder Kaminfeger. Die meisten waren Bauern oder Auswanderer nach Kalifornien und Australien.
C'è un sasso vicino alla porta di entrata che porta una data.
Corippo geht auf das Jahr 1224 zurück. Es befindet sich auf einem steilen Geländerücken über der Schlucht der Verzasca. Mit seinen eng zusammengedrängten Hütten und Steindächern steht es unter Heimatschutz. Wir sitzen an einem Tisch, erfüllten kleinen Raum. In der winzigen Küche nebenan brennt ein Feuer. Dort lagert Brot für die Schafe. Über der Feuerstelle im Pfarrhaus, sagt Gabriella Schettrini, seien drei F eingeritzt.
Ci sono le tre F sul camino. Freddo, fumo, fame.
Drei F für Kälte, Rauch und Hunger. Bis weit herunter sind die Berge jetzt noch schneebedeckt. Da heißt es aufpassen, sagt die 78-Jährige, und abwarten, bis ein guter Geist mit der Schneeschaufel die Gasse freimacht. Nach einem unglücklichen Sturz kann man lange unbemerkt liegen bleiben in dem menschenleeren Dorf. Träume hat es schon viele gegeben in Corippo. Aktuell ist der vom Albergo Diffuso, von Gästeunterkünften, die verteilt sind auf viele Rustici, und von einer Reception in der Osteria. Doch die Millionen für die dafür nötigen Renovationen sind nicht in Sicht. Schon seit langem werden Projekte gewälzt, und es gab aber auch Apokalyptiker. Zum Beispiel der Schriftsteller Piero Bianconi in dieser 30 Jahre alten Radioaufnahme.
Il governo, il paese, non ha mai speso 5 centesimi.
Die Regierung habe keine 5 Rappen ausgegeben, um das Weiterleben der armen Leute in Corippo zu ermöglichen, klagte Bianconi. Jetzt, wo es zu spät sei, werde dem Tourismus das Wort geredet. Eine Beleidigung sei das, sagt er.
Perché un villaggio non può morire? Perché una certa vita non può morire?
Warum soll ein Dorf denn nicht sterben können, fragt Bianconi. Warum muss ein künstlicher Ersatz für das alte Leben geschaffen werden? Corippo ist zwar im Scheinwerferlicht, ist ein exemplarischer Fall, aber ist einer von vielen. Bianconi ist seit 9 Jahren tot. Heute redet Gemeindepräsident Claudio Schettrini ähnlich wie Bianconi, dieser große Sänger der kleinen Leute im Verzasca-Tal. Für die Zweitwohnungsbesitzer aus den Städten der Deutschschweiz sei Corippo gewiss ein Paradies, ruhig und ohne Verkehr. Ganz anders sei Corippo für die ganzjährigen Bewohner.
Per me fra 20 anni Corippo sarà un museo. Questa è la realtà.
In 20 Jahren sei Corippo ein Museum, so sei es eben.
Die Reportage aus Corippo von Alexander Grass, nachzuhören wie die ganze Sendung unter srf.ch/rendezvous. Gleich das Interview mit Amnesty International zur Todesstrafe, doch zuerst noch das da. Die neue Agrarpolitik fordert von den Schweizer Bäuerinnen und Bauern mehr ökologische Leistungen, gibt ihnen aber gleichzeitig mehr Geld. Gegen diese neue Politik solle der Bauernverband doch bitte Unterschriften sammeln, verlangte die SVP. Doch jetzt kommt das Referendum aus einer ganz anderen politischen Ecke, von linken Globalisierungskritikern aus der Westschweiz. Wer sind diese Bauern und wie groß sind ihre Chancen? Inlandredaktor Christian von Burg.
Es gehe um ganz grundsätzliche Fragen, sagt der Genfer Bio-Winzer Willi Kretteni. Kaufe ich als Konsument eine Tomate aus Spanien, hergestellt von Sklaven aus Afrika, wie sich Kretteni ausdrückt, oder kaufe ich eine Tomate, produziert in der Schweiz, unter fairen Bedingungen?
Aujourd'hui, chaque individu peut aller choisir librement dans un magasin entre une tomate faite à nos normes ou une tomate faite par des esclaves en Espagne.
Es ist eine kleine Truppe von Bauern, die jetzt das Referendum ergreift gegen die Agrarpolitik für die kommenden 4 Jahre. Eine Truppe, die sich rund um die Westschweizer Bauerngewerkschaft Uniter gruppiert. Sie findet, es laufe generell vieles falsch in der Agrarpolitik. Konkret will sie weniger Importe aus dem Ausland, gleichzeitig aber eine ökologischere Landwirtschaft in der Schweiz. Das sei nicht möglich mit der soeben verabschiedeten neuen Agrarpolitik, sagt Rudi Berli, ein Gemüsebauer aus Genf.
Es ist ein Wirtschaften mit ungleich langen Spiessen. Wenn für die Schweizer Bauern hohe soziale und ökologische Standards gelten sollen und im Gegenzug für die Importe diese Standards nicht gelten sollen.
Um ihre Ziele zu erreichen, wollen die Genfer Bauern das Rad in der Agrarpolitik zurückdrehen. Sie fordern höhere Hürden an der Grenze, garantierte Abnahmepreise für ihre Produkte und sie fordern generell mehr Unterstützung für die Bauern. Auch beim Bauernverband ist man nicht in allen Punkten zufrieden mit der neuen Agrarpolitik. Unter dem Strich würden die positiven Aspekte aber überwiegen, sagt Verbandspräsident Markus Ritter. Rechnet er damit, dass das Referendum zustande kommt?
Ja, ich glaube kaum. Wir haben sehr intensive Gespräche geführt die letzten Wochen, nachdem klar war, wie die Vorlage aussehen wird. Und da haben wir aus allen Kantonalsektionen jetzt Rückmeldungen bekommen, dass eben ein Referendum nicht mitgetragen würde.
Für das Referendum sind bis jetzt nur die Kälbermäster. Es ist aber nicht auszuschließen, dass sich weitere Organisationen anschließen. Auch Daniel Trappitsch, Impfgegner und Initiant des Referendums gegen das Tierseuchengesetz, hat seine Unterstützung zugesichert. Trotzdem ist es wenig wahrscheinlich, dass eine Mehrheit im Bauernverband dem Referendum zustimmen wird, denn die Bauern haben vom Parlament mehr Geld und zahlreiche andere Zückerchen bekommen, damit sie Ja sagen können zur neuen Agrarpolitik. Und auch diese neue Politik hat zum Ziel, ökologischer zu werden und weniger abhängig von Importen.
Christian von Burg im Rendezvous 3:01. Fast 700 Tote, genauer 682 Hinrichtungen zählte Amnesty International im letzten Jahr. In Tat und Wahrheit aber werden weltweit viel mehr Menschen hingerichtet. Denn China, das die meisten Todesurteile vollstreckt, publiziert keine Zahlen. Franco Battel sprach mit Patrick Walder von Amnesty International über Länder, für die der Tod eine gerechte Form der Strafe ist.
Mit Indien, Japan und Pakistan haben 3 große und bevölkerungsreiche Staaten wieder damit angefangen, die Todesstrafe zu vollstrecken. Das ist etwas, was ja auch ein alarmierendes Zeichen ist.
Es ist zwar eine kleine Minderheit von Staaten, die die Todesstrafe noch anwendet, aber dort gibt es sehr viele problematische Fälle, wie China oder eben neu jetzt Indien und Pakistan, die wieder Hinrichtungen eingeführt haben nach Jahren von Pause. Es ist kein Zufall, dass diese Hinrichtungen beispielsweise in Indien gegen sogenannte Terroristen geführt wurden. Es sind Themen, die die Öffentlichkeit mobilisieren mit Schrecken und Abscheu. Und genau dort führt man eben dann die Todesstrafe wieder ein. Ähnlich war es auch nach dem Vergewaltigungsfall in Indien, wo sofort wieder der Ruf nach der Todesstrafe erschallt ist. Wir denken, es ist eine falsche Antwort auf dringende Probleme wie Terrorismus oder Gewalt gegen Frauen. Das sind Probleme, die gelöst werden müssen, aber die Todesstrafe bietet hier keine Lösungen.
Iran, Irak und Saudi-Arabien, diese 3 Länder sind verantwortlich für die meisten der bestätigten Hinrichtungen. Hat sich in diesen 3 Ländern die Lage jetzt im letzten Jahr verschlechtert?
Iran ist nach China das Land, das überhaupt am meisten Personen hinrichtet, mehrere hundert. Dazu kommt, dass es eine große Dunkelziffer gibt. Es gibt keine Transparenz, zu wenig Informationen. Und vor allem werden Leute auch hingerichtet für Delikte wie Ehebruch oder Beleidigung des Staates oder der Religion, was nicht unter die Kategorie von schwerste Verbrechen fällt, Gewaltverbrechen, für die die Todesstrafe sonst angewendet wird. Also Iran ist sicher ein sehr problematischer Fall, aber auch im Irak gab es eine sehr dramatische Zunahme von Hinrichtungen. Wir denken, das hat mit der instabilen politischen Situation zu tun, dass die Todesstrafe auch missbraucht wird als politisches Instrument, als Machtinstrument der Repression, um die Opposition einzuschüchtern.
China publiziert ja keine Zahlen. Wie schätzen Sie von Amnesty International die Lage in diesem Land ein?
Ja, China ist wirklich ein schwieriger Fall. Es ist das Land mit weltweit den meisten Hinrichtungen. Das Land richtet mehr Leute hin als der ganze Rest der Welt zusammen. Mehrere tausend Personen jedes Jahr. Das Problem ist vor allem, dass es keine Transparenz, keine Information gibt. Das ist deswegen auch unsere Hauptforderung, dass China öffentlich informiert, wie viele Menschen aus welchen Gründen zum Tode verurteilt oder dann hingerichtet werden, damit überhaupt eine gesellschaftliche Diskussion beginnen kann.
Erstaunlich positiv für mich war, als ich diese Statistik, die Sie eben publizieren, anschaute, sah, dass auf dem ganzen amerikanischen Kontinent im letzten Jahr nur ein einziges Land Hinrichtungen durchgeführt hat, nämlich die USA.
Die USA ist wirklich das letzte und einzige Land auf dem amerikanischen Kontinent, das noch hinrichtet. Dazu kommt, dass USA in den ersten 5 Ländern ist mit den meisten Hinrichtungen. Wenn man sich diese Länder anschaut, dann fragt man sich, ob die USA wirklich glücklich ist in diesem Club von religiösen Regimes, Diktaturen, Ländern im Krieg, eben Iran, Irak, Jemen, China. Das ist der Club, in dem sich die USA befindet mit der Todesstrafe.
Das sagt Patrick Walde von Amnesty International. Gleich Bio in der Sendung. Wir schalten auf den Biohof Zug zu Urs Sigrist und Martin Bossert von BioSwiss nach Bettina Studer mit den Schlagzeilen dieses Mittags.
FATCA kommt vors Parlament. Das Abkommen zwischen der Schweiz und den USA erleichtere den Schweizer Banken die Umsetzung der neuen US-Steuergesetze, ist der Bundesrat überzeugt. Ausländische Banken müssen den amerikanischen Steuerbehörden ab 2014 sämtliche Konten von US-Kunden melden. Luxemburg will beim automatischen Informationsaustausch innerhalb der EU dabei sein. Ministerpräsident Jean-Claude Juncker sagt im Parlament, ab 2015 werde der Austausch zwischen den Staaten und deren Steuerbehörden aufgenommen. Stadler Rail muss erstmals Arbeitsplätze abbauen. Der St. Galler Schienenfahrzeughersteller streicht 60 von 960 Stellen. Als Gründe nennt er den starken Franken und die Abnahme von Aufträgen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.